Deutschlandfunk, Sportgespräch.
Heute Abend mit Thomas Wieler. Schön, dass Sie dabei sind. Die Eishockey-Weltmeisterschaft findet jedes Jahr irgendwann zwischen Ende April und Ende Mai statt. In diesem Jahr in Finnland und Lettland, genauer gesagt in Tampere und Riga. Beide Städte bekamen den Zuspruch, nachdem dem ursprünglichen Gastgeber Russland die WM aufgrund des Krieges gegen die Ukraine entzogen worden war. Mit dabei auch das deutsche Team. Gegen Schweden, Finnland und die USA verloren die Spieler von Bundestrainer Harald Kreis jeweils mit einem Tor Unterschied. Danach gab es Siege gegen Dänemark und gegen Österreich. Einer, der das deutsche Profi-Eishockey sehr gut kennt, aus eigener Erfahrung, ist Flügelstürmer Frank Mauer, seit 2003 Profi, früher selbst Nationalspieler, zuletzt bei den Eisbären und seit Saisonende vereinslos. Guten Abend, Herr Mauer.
Guten Abend.
Herr Mauer, was stimmt Sie positiv, wenn Sie die bisher gezeigten Leistungen des DEB-Teams bei der Weltmeisterschaft Revue passieren lassen?
Na gut, der Beginn war ja eher suboptimal mit 3 Niederlagen. Man war dicht dran, konnte leider nicht gewinnen. Aber was mir gefallen hat, ja, gerade nach den 3 Spielen, war einfach, man hat sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Man geriet ja immer in Rückstand, hat aber an seinem Spielkonzept festgehalten, konnte ausgleichen, hat zwar dann letztlich dann knapp verloren, aber das kann gegen so Nationen auf so einem Level immer passieren. Und jetzt, sag ich mal, wurden die 2 Aufgaben gegen die vermeintlichen Gegner auf Augenhöhe gewonnen. Also die Pflichtaufgaben dahingehend erfüllt, um sich die Chance zu wahren. Von daher ist man ja doch gerade auf Kurs oder hat die Möglichkeit, weiterhin ins Viertelfinale zu kommen. Aber was mir gefallen hat, ist, dass sich die Mannschaft nie hat aus der Ruhe bringen lassen, egal wie der Spielverlauf war oder was passiert ist.
Sie haben es gerade angesprochen, der Anfang gegen die großen Eishockeynationen, da gab es die Niederlagen. Was fehlt dem aktuellen Kader noch, damit er genau gegen solche Mannschaften wie Schweden, wie Finnland, die USA, Kanada noch dazu zu nehmen, dass er gegen solche Mannschaften nicht nur gut mithält und knapp verliert, sondern auch diese engen Spiele mal gewinnt?
Na gut, es ist eine Entwicklung. Der Kader einer Weltmeisterschaft, der verändert sich ja stetig. Also es sind ja selten immer die gleichen dabei, sondern es sind immer Verletzungen, persönliche Gründe oder sonstiges, ja auch Leistungen der vergangenen Saison gehört ja immer dazu. Und von daher generell muss man aber sagen, die Entwicklung stimmt in den letzten Jahren. Man ist nicht mehr zufrieden, wenn man knapp verliert, sondern man will gewinnen. Vor 10 Jahren, glaube ich, hätte man so Ergebnisse mit Handkuss genommen, wo man sagt, oh, wir haben gegen die Großen nur mit einem Tor verloren. Da hätte man sich eher gefreut. Heute sagt man eher, nee, wir wollen das gewinnen. Von daher ist der Mindset der richtige. Aber ich denke, auch in den letzten Jahren sind in der DL viele Sachen passiert, die positiv waren für die Entwicklung des deutschen Eishockeys. Und daran muss man einfach weiter aufbauen. Aber in erster Linie wurde in den letzten Jahren viel richtig gemacht, sodass die Richtung da stimmt.
Wenn Sie sagen, der Mindset stimmt, was ist es aber letztendlich dann doch noch, wo man sagt, es reicht eben noch nicht, diese knappen Niederlagen? Man hat zeitweise geführt, dass man halt am Ende als Sieger vom Eis geht.
Es ist vielschichtig, ja. Da kann man vielerlei Sachen anbringen. Ja, was, glaube ich, helfen würde tendenziell ist, wenn man meiner Meinung nach die Ausländerstellen der DL verringern würde. Da hängen wir ja seit einigen Jahren bei 9 fest. Die Schweiz, sie hat vorher 4, glaube ich, und die haben jetzt auf 6 Ausländer 2 erhöht, sind aber immer noch 3 weniger. Und die beschweren sich schon, dass sie jetzt sagen, ja, ihre Schweizer kriegen in besonderen Situationen weniger Eiszeit. Dann habe ich gesagt, ah ja, wir in Deutschland, wir haben 9. Es ist einfach so, dass es wichtig ist, dass halt die Spieler auch in entscheidenden Situationen auf dem Eis stehen. Sprich, wenn Überzahl ist oder Unterzahl oder auch wenn es eng wird. Und ich denke, wenn du da konsequent auch in deiner Liga eingesetzt wirst, dann ist es auch leichter, international eben in den Situationen zu brillieren. Und von daher wäre das eine Möglichkeit anzusetzen. Aber das ist nochmal ein anderes Politikum. Aber ich denke, das wäre ein Aspekt, der nochmal helfen würde, das deutsche Eishockey auf ein neues Level zu heben.
Wo könnte man sonst noch ansetzen?
Na gut, ich meine, die Trainingsmethoden auch im Nachwuchs, die haben sich jetzt verbessert. Da gibt es diese 5-Sterne-Programme des DEB, glaube ich, die jetzt auch Früchte tragen. Auch, sag ich mal, die U23-Regel ist jetzt nicht verkehrt. Da gibt es vielleicht auch Verbesserungspotenzial, aber auch da wird versucht, junge Spieler in den Kader zu bringen. Dann trainieren sie früher mit den Profis mit, sind früher dabei, kriegen auch ihre Eiszeiten, mal mehr, mal weniger, so ist es halt dann. Aber letztlich wurde jetzt einige Sachen versucht, um den Nachwuchs zu stärken und das deutsche Eishockey zu fördern. Und ich glaube auch, dass man das in den letzten Jahren gesehen hat.
Vor 5 Jahren bei den Olympischen Winterspielen 2018 in Pyeongchang, da hat die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft Silber gewonnen. Sie waren dabei. Was hat sich seit dem Gewinn dieser Silbermedaille, wenn Sie das mal so an Ihrem Auge vorbeiziehen lassen, an Entwicklungsschritten und Entwicklungsprozessen im deutschen Eishockey verändert? Was ist haften geblieben bei Ihnen?
Ja, ich denke, das Wichtigste ist, dass man gesehen hat, dass man mitspielen kann, ja. Dass es nicht nur darum geht, immer dabei zu sein, sondern dass man auch mehr erreichen kann, ja. Wir sind damals als Team gewachsen und dass man sich nicht verstecken braucht, ja. Früher war das deutsche Eishockey eher sehr duckmäuserig, sprich,
Was meinen Sie damit?
defensiv, ja, eher defensiv spielen, hinten dicht machen und über die Defensive versuchen, irgendwie gegen die Großen mitzuhalten. Mittlerweile hat sich das komplett gewandelt. Der Spielstil ist sehr offensiv, viel oder hartes Vorcheck. Offensiv ausgerichtet und das ist einfach das, was modern ist und was jetzt auch Deutschland macht und was auch geholfen hat, gerade gegen die Nationen besser auszusehen. Man versteckt sich nicht mehr, sondern man geht nach vorne und setzt die auch unter Druck.
Daraus höre ich, dass sich die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft, das deutsche Eishockey insgesamt aus ihrer Sicht weiterentwickelt hat.
Ja, absolut. Es ist immer ein Prozess. Ich denke, dass Eishockey in Deutschland immer noch viel, viel Potenzial hat. Deutschland ist eine Sportnation und ich denke, Eishockey ist eine der Sportarten, die in Deutschland auch sehr beliebt ist. Und da ist einfach in vielerlei Hinsicht noch so viele Möglichkeiten da. Aber es ist schön zu sehen, wie sich der Sport weiterentwickelt hat, wie er wahrgenommen wird. Und das ist eine erfreuliche Entwicklung jetzt von meiner Zeit, als ich mit dem Profitum angefangen habe, bis jetzt.
Sie haben die Schweizer eingangs angesprochen. Die Schweiz spielt seit 1998 ununterbrochen in der A-Gruppe, Deutschland erst seit 2007. Zudem waren die Schweizer bereits zweimal WM-Zweiter, die beste deutsche WM-Platzierung in diesen Zeiten. Das war der Platz 4 2010 und 2021. Wenn Sie sich das anschauen, wie unsere Nachbarn arbeiten im Eishockey, was ist da möglicherweise anders im Vergleich zum DEB?
Ja, ich habe das Gefühl halt, dass die Schweiz sehr stolz ist auf ihre eigenen Spieler und dementsprechend auch wollen sie die Schweizer stärken. Und dann, um wieder darauf zu kommen, einfach mit den Ausländerstellen, das ist einfach was, was die Schweiz schon immer voraus hatte. Du hast mehr Schweizer in der Liga, die auf hohem Level spielen, die auch in entscheidenden Situationen aufs Eis kommen und das konsequent, wie erwähnt. Zwar haben sie die Ausländerstellen angehoben, sind aber doch noch signifikant weniger als in der DEL, wo man sagt, okay, drei Spieler pro Team, mal, weiß ich, 14, 15, bist du bei über 40 Schweizer Spieler, die sie mehr haben in ihrer Liga als wir. Natürlich ist es ein radikaler Schnitt und das muss sich erstmal entwickeln, aber auf lange Sicht gesehen merkt man das einfach. Du hast einen größeren Pool an Spielern, die du auswählen kannst, weil sie auf Top-Level spielen. Und die Jungs, die schon auf dem Top-Level sind, die können noch mal zulegen, weil sie eben noch mehr Eiszeit haben.
Das heißt, die Schweizer sind stolz auf das, was sie selbst entwickelt haben, eigene Spieler mit Wurzeln in der Schweiz. Wenn wir so ein bisschen auf die Nachwuchsförderung, die Nachwuchssichtung eingehen, ist die womöglich auch anders in der Schweiz als in Deutschland?
Das kann ich jetzt von außen schwierig beurteilen. Da bin ich jetzt in der Schweiz zu wenig drin. Ich kann nur sagen, was ich in Deutschland sehe. Und ich meine, ich sehe viele Vereine, die auch jetzt diesen Stolz haben. Eben wie angesprochen, dieses Fünf-Sterne-Programm, wo halt die Vereine sagen, sie wollen diese fünf Sterne haben. Sie wollen Top-Nachwuchstrainer einbauen. Sie sind interessiert an Entwicklungsmethoden. Und von daher sehe ich da schon einen großen Sprung. Und das ist auch wichtig. Aber die Früchte, die kriegst du halt nicht, sag ich mal, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren, sondern die kommen halt irgendwann. Ne? Es dauert ein bisschen noch. Aber auch da wird man, glaube ich, die Früchte auf lange Sicht ernten.
Das heißt, man muss auch Geduld mitbringen seitens des DEB, seitens der Vereine. Im aktuellen DEB-Team, das spielen mit dem 21-jährigen John Jason Peterka, dem 22-jährigen Moritz Seider und dem 28-jährigen Nico Sturm, drei Spieler in der nordamerikanischen Profiliga NHL. Der 27-jährige Leon Dreisaitl, der hat abgesagt. Er ist Most Valuable Player der NHL im Jahr 2020 gewesen. Halten Sie diese öffentliche Diskussion um eine WM-Teilnahme Dreisaitls für zu übertrieben?
Naja, ich denke, wir haben jetzt einige Sportstars, ja, die auch in Deutschland so wahrgenommen werden, die dort drüben Fuß gefasst haben. Und natürlich ist es von öffentlichem Interesse, ob so jemand auch kommt, weil er natürlich diese Qualität hat, das Team direkt besser zu machen. Und ich halte es nicht für übertrieben, aber ich denke, es ist in Ordnung, dass er selber entscheidet, ob er sich fit genug fühlt, in der Mannschaft noch zu helfen. Weil er natürlich auch derjenige ist, der sich dann vermutlich das ganze Team auf seinen Rücken lädt, weil da auch einfach viel erwartet wird. Und wenn er das halt einfach nicht fühlt, dann muss man das respektieren. Und ich denke, das ist nicht, dass er keine Lust hat, sondern ich denke einfach, dass die Saison für ihn sehr strapaziös war. Das ist eine persönliche Entscheidung und die gilt es zu respektieren.
Aber Sie kennen das aus Ihrer eigenen Erfahrung als Nationalspieler. Da ist also die Mannschaft vor Ort bei einem Turnier, bei einer Weltmeisterschaft oder Olympischen Spielen. Und dann ist die Frage, kommt ein ganz großer, ein Superstar, was ja zweifellos ist, Leon Dreisaitl. Wie kommt das dann an im Team? Will heißen, wie kommt das an in puncto Wertschätzung bei den nominierten Spielern, wenn es sich um die Frage dreht, oft kommt er nun oder kommt er nicht, der Leon Dreisaitl?
Na gut, das ist ja immer ein Thema. Du weißt nie genau, ob jemand aus der NHL noch kommt oder nicht. Du weißt, ob jemand in Frage kommt, wie die Mannschaft von ihm ist, ob die in den Playoffs weiterkommen. Letztlich kannst du daran wenig ändern, ja. Wenn du nominiert bist für eine WM, dann wird der Kader da so festgesetzt und du versuchst das Möglichste auch, dass du dann bei deiner WM eingesetzt wirst. Aber ansonsten, wenn dann so jemand kommt, dann freuen sich die Jungs alle und dann ist es eigentlich immer ein cooles Miteinander. Und letztlich macht er die Mannschaft ja besser und es hilft ja allen. Klar, der ein oder andere wird dann weichen müssen, aber so ist einfach das Geschäft. Damit lernt man umzugehen und auch daran, ja, zu wachsen.
Nun ist es ja so, wenn NHL-Spieler an Weltmeisterschaften teilnehmen sollen, dann müssen die Verbände eine Versicherungssumme an die Clubs zahlen, bei denen die Spieler unter Vertrag stehen. Bei Leon Dreisaitl sollen es 100.000 Euro gewesen sein. Überlegt sich der Verband eventuell, wie der DEB, das dann zweimal, ob er vor diesem Hintergrund bereit ist, so viel Geld für einen Spieler zu zahlen, damit er bei einer Weltmeisterschaft dabei ist?
Boah, es ist schwierig zu beantworten, ja, weil auch da bin ich jetzt bisher immer nur Spieler gewesen und nicht einer der Offiziellen. Aber ich denke, wenn du die Möglichkeit hast, jemanden wie Leon bei einer WM dabei zu haben, ich denke, dann geht es dabei nicht um das Thema Geld, wenn es denn verfügbar ist. Ja, ich denke, das ist einkalkuliert und eingeplant. Und ich denke, dann ist man auch bereit, das locker zu machen, sag ich jetzt mal. Aber trotzdem, ja, muss es auch in einem Konsens sein, ja.
Was
Wenn
meinen
man
Sie mit
jetzt
dem
hier kommt,
Konsens?
ja, auch, dass das Geld gut investiert ist, ja. Ich meine, wenn er sagt, er weiß nicht genau, ob er kommen soll und das ist so ein Hickhack, dann ist es auch die Frage, ist das Geld gut investiert für jemanden, der dann sagt, oh, er fühlt sich gar nicht so gut, aber er kommt nur, weil er sich ein bisschen in Anführungszeichen schuldig fühlt oder weil er denkt, er muss helfen. Ich denke, da ist immer viel Gesprächsbedarf da, zwischen den Offiziellen und den Spielern. Aber letztlich, glaube ich, muss man sagen, wenn jemand wie er kommt, dann ist der, glaube ich, der DB ganz locker bereit, das zu bezahlen, weil das im Interesse aller ist. Weil letztlich ist er jemand, der das Team besser macht.
Nun ist er aber nicht dabei. Was trauen Sie dem Team auch ohne Dreisaitl maximal bei dieser Weltmeisterschaft zu?
Ja, gut, das ist immer schwierig zu beantworten. So ein Turnier hat seine eigenen Regeln. Letztlich müssen sie jetzt nochmal im letzten Spiel nachlegen und gewinnen. Optimalerweise, um Chance aufs Viertelfinale zu haben. Ich denke, Viertelfinale sollte immer das Ziel sein, mindestens für eine deutsche Mannschaft, dass man unter den Top 8 landet. Von daher kann alles passieren. Ein guter Tag, ein Sahnetag vom Torwart, die Mannschaft steht zusammen, dann kann man auch einen Top-Favorit rausschmeißen. Das hat man in den vergangenen Jahren auch gezeigt. Aber ich denke, Top 8 sollte immer das Ziel sein. Ich denke, das ist es auch. Von daher gilt es ja, das meiner Meinung nach auch zu erreichen.
Wenn Sie sich den aktuellen Kader nochmal anschauen, wer gefällt Ihnen da besonders gut? Wer sticht für Sie momentan hervor, wenn man das überhaupt so sagen kann?
Ja, aktuell muss ich sagen, gefällt mir Nico Sturm sehr gut. Er hat jetzt auch in den letzten beiden Spielen Tore erzielt, aber davor auch schon seine Reihe auch, mit denen er spielt, mit Soramies und Ehl. Ich finde, die machen sehr viel Wind vorne und stehen defensiv sehr, sehr gut, sind meiner Meinung nach immer sehr auffällig, wenn sie auf dem Eis sind. Und ich denke, er führt seine Reihe da sehr gut an. Er spielt selbstlos. Im Spiel gegen die Dänen hätte er auch das Empty Net noch von Marcel Nöbels haben können, hat es aber durchgelassen. Sprich, er ist dann nochmal sehr mannschaftsdienlich, denkt da nicht an sich, sondern denkt an das Team. Und ich finde, auch er macht viele Kleinigkeiten richtig, gewinnt die Zweikämpfe, auch Sachen, die nicht, sag ich mal, auf dem Spielbericht immer auftauchen. Und von daher gefällt er mir momentan somit am besten.
Und dann ist ja auch diese Mentalität vorhanden, dass sie sich ja auch bisher nicht aufgegeben haben. Sie haben teilweise Rückstände aufgeholt, sind in Führung gegangen, haben auch in engen Spielen, zum Teil gegen Österreich, den Kopf oben gehabt. Ist das auch etwas, was dieses Team derzeit auszeichnet?
Ja, klar. Man muss sich vor Augen halten, die ersten drei Spiele wurden verloren, auch wenn es Top-Nationen waren. Aber das fühlt sich nicht so gut an. Vor allem, wenn du dann gegen die Dänen spielst, die schon 8 Punkte haben und du hast 0, dann bist du doch schon gehörig unter Druck, ja, weil du weißt, du musst gewinnen, weil sonst wird es schwierig mit einem Viertelfinale. Da waren dann auch zwei Gesichter während des Spiels, aber letztlich wurde das Spiel gewonnen und darum geht es letzten Endes auch. Gegen Österreich auch ein unangenehmes Spiel oder ein unangenehmer Gegner. Auch da wurde ein Weg gefunden zu gewinnen. Und jetzt hat man noch ein Spiel vor sich und hat die Möglichkeit, das selber einzutüten. Und das ist, glaube ich, auf jeden Fall was, was man der Mannschaft hoch anrechnen kann. Sie können unter Druck arbeiten.
Wie ist das eigentlich in so einer Situation? Sie haben es angesprochen, die ersten drei Spiele gingen verloren. Man musste gegen Dänemark gewinnen. Wie geht man in solch eine Partie hinein, wenn Sie sich erinnern an Ihre Zeit als Nationalspieler?
Ja, gut, du musst hoch fokussiert sein, weil du weißt genau, heute ist der Tag. Sag ich mal, wenn du das heute vergeigst, dann kannst du das mehr oder minder die WM abhaken als ja dumm gelaufen. Weil Viertelfinale ist, wie erwähnt, denke ich, immer das Ziel. Darauf kommt es oft an im Sport, auf den Punkt da zu sein, zu gewinnen. Es muss nicht immer schön sein, Das war es in dem Spiel jetzt auch nicht. Es wurden gute Ansätze gezeigt. Am Ende nochmal eher nicht so gut, ja, mit dem Ausgleich dann. Aber direkt danach war das 4-3-Siegtreffer, wo du sagst, okay, es wurde brilliert, ja, sie haben gewonnen, abhaken und weiter geht's. Also das war einfach top zu sehen, wie die Mannschaft auch mit schwierigen Situationen umging und am Ende den Sieg nach Hause gebracht hat.
Was machst du im Vorfeld dafür, um zu sagen, ich muss mich fokussieren als Eishockey-Profi?
Na gut, es fängt beim Schlaf an, geht bei der Ernährung weiter, dann aber auch, wenn du trainierst. Es wird nicht viel trainiert während einer WM, auch nicht lang, aber wenn du dann auf dem Eis stehst, dann gilt es, Vollgas zu geben, dass du diesen Schwung einfach mitnimmst. Aber ganz wichtig ist einfach der mentale Bereich. Du musst wissen, was zu tun ist. Du musst wissen, was die Mannschaft machen muss, um zu gewinnen, das Spielsystem umsetzen. Du musst dich aufeinander verlassen können. Und wenn alle da dabei sind und mitmachen, dann zieht sich der Karren so ein bisschen von alleine. Und das sind einfach die Sachen, die du im Vorhinein noch machst.
Nun ist die DEL das Fundament für die Nationalmannschaft. Sie sind ein sehr erfahrener Profi, haben bisher für die großen und erfolgreichen Vereine Mannheim, München und Berlin gespielt. Wie empfinden Sie die Zusammenarbeit zwischen der Liga und dem DEB?
Auch das ist von außen schwierig zu beantworten, weil ich ja auch nicht immer weiß, wie was abläuft. Letztlich denke ich schon, dass es im Interesse von beiden Parteien ist, erfolgreich miteinander zu arbeiten. Ich denke, die Nationalmannschaft ist immer das Flaggschiff einer Liga. Und wenn die Nationalmannschaft gut aussieht, hat es auch immer Auswirkungen auf die Liga. Dann kommen auch stärkere Spieler aus dem Ausland in die DEL, was, glaube ich, in den letzten Jahren auch der Fall ist. Auch die DEL-Vereine tun ihr Möglichstes, quasi, dass die Nationalmannschaft besser wird. Thema Champions League. Ich denke, auch gerade wir mit München haben da, ich will jetzt nicht sagen Erfolge, aber sind da sehr weit gekommen und haben gezeigt, dass deutsche Eishockeyvereine sehr gutes Eishockey spielen. Und letztlich ist da einfach so eine Wechselwirkung da. Und ich denke, dass es im Interesse beider ist, gut miteinander zu arbeiten, weil dadurch werden beide letztlich gestärkt.
Persönlich haben Sie ja eine Menge im Profi-Eishockey erlebt, sind mehrmals deutscher Meister mit Mannheim und München geworden und haben über 80 Länderspiele bestritten. Momentan sind Sie allerdings vereinslos. Wo sehen Sie sich in der kommenden Saison?
Aktuell sind so ein paar Entscheidungen, die noch gefällt werden müssen, auch persönlich mit der Familie. Und so ein Entscheidungsprozess geht jetzt, je älter man wird, auch immer nur mit der Familie. Von daher bin ich da gerade noch dabei, so ein paar Sachen abzuklären. Und es laufen Gespräche in verschiedene Richtungen. Von daher bin ich da recht entspannt. Aber trotzdem möchte ich da auch für mich persönlich bald eine Entscheidung treffen in die eine oder die andere Richtung. Also von daher passiert auch gerade einiges bei mir.
Können Sie denn schon sagen, wie lange Sie noch Eishockey spielen wollen?
Ja, gut, das ist immer so eine Sache. Vom Körperlichen her fühle ich mich sehr gut, ich bin topfit. Aber wie eingangs erwähnt, ab einem gewissen Punkt spielt die Familie eine wichtige Rolle, vor allem für mich. Ich bin da sehr familiär, ich habe drei Töchter. Und da ist mit der Entscheidung auch sehr wichtig, dass das mit der Familie passt. Aber rein vom Körperlichen her könnte ich locker noch ein paar Jahre spielen, meiner Meinung nach. Aber da müssen mittlerweile mehrere Sachen passen. Von daher ist es gerade schwierig zu beziffern.
Sobald eine Familie da ist, muss man alles zusammen besprechen, muss man sich zusammen orientieren. Lassen Sie uns noch mal über die Weiterentwicklung von deutschen Talenten reden. Wir haben ja eingangs auch ein bisschen gesprochen über Ausländer, Eiszeiten in der DEL, in der Schweiz. Was läuft in Deutschland momentan gut, wenn es um die Weiterentwicklung von deutschen Talenten geht?
Ja, ich glaube, meiner Meinung nach ist es das Nachwuchsprojekt, was immer besser läuft. Dann auch mehr deutsche Spieler in Oberliga und zweite Liga, auch vor allem deutsche Spieler, die dort eine gewichtige Rolle spielen, viel Eiszeit erhalten, dann auch attraktiv werden für die DEL. In der DEL, sage ich mal, die U23-Regel ist, wie gesagt, so manchmal zweigeteilt. Es ist toll, dass diese Spieler Spielpraxis erhalten, dass sie mittrainieren können. Das bringt gerade im jungen Alter schon sehr, sehr viel. Das kenne ich noch aus meiner Zeit. Quasi das Level von zweite Liga zu DEL, gerade im Trainingsbereich, ist auch immens. Da nimmst du schon super viel mit. Trotzdem muss man sagen, manchmal sind U23-Spieler auch einfach nur Lückenfüller. Die erhalten dann nicht viel Eiszeit. Und einfach in dem Alter ist es so wichtig, dass viel gespielt wird. Und es gibt Teams, bei denen die U23-Spieler auch ihre Eiszeiten erhalten, aber auch bei anderen Vereinen eher weniger. Von daher ist da manchmal auch vielleicht nochmal Verbesserungsbedarf. Aber die Grundidee ist ja keine verkehrte.
Sind die Clubs dann da natürlich auch immer wieder in einem Zwiespalt, weil sie wollen ja Erfolg haben, sportlichen Erfolg. Da hast du die Routiniers auf der einen Seite und dann hast du die jüngeren Spieler auf der anderen. Wichtig ist ja am Ende, das Ganze zusammenzuführen.
Ja, natürlich. Ich meine, letztlich geht es nur um den sportlichen Erfolg. Da steht einerseits der Erfolg des Vereins, aber auch andererseits die Nachhaltigkeit, Talente zu fördern. Und das ist ein schwieriger Spagat, den die Teams da bewältigen müssen. Dafür habe ich auch Verständnis. Aber letztlich ist es manchmal auch so, dass auch Spieler in der DEL einfach spielen oder Jüngere gerade durch diese Regel, die vielleicht noch in der DEL2 besser aufgehoben wären, aber dann auch ein bisschen mitgezogen werden. Dann sind sie 23, 24 und dann werden sie ausgetauscht. und haben aber die Jahre davor vielleicht nicht die Eiszeit erhalten, die sie bekommen sollten. Manch einer konnte die Regel super für sich nutzen, hat sich bewiesen und hat super viel gespielt. Also es gibt Beispiele in beide Richtungen. Es gibt Beispiele, für die Regel super war. Es gibt Beispiele für Spieler, für die Regel eher Gift ist. Ja. Letztlich geht es für mich aber darum, glaube ich, das deutsche Eishockey zu fördern. Und wenn man da das große Ganze sieht, sehe ich da einfach nur eine Ausländerreduzierung als sinnvoll, wenn man weitere Schritte nach vorne gehen will. Aber auch da gibt es halt immer den Aspekt, das Finanzielle wird immer herangebracht. Ich glaube, das muss im Konsens auch mit den Teams sein. Wie gesagt, da bin ich jetzt nur Spieler, bin kein Offizieller. Ich weiß nicht, was im Hintergrund oft noch besprochen wird oder wie die Sachlage ist. Es ist jetzt nur, was ich so mitbekomme oder was ich mir denke. Aber trotzdem darf man festhalten, dass in den letzten Jahren viel richtig gemacht wurde. Aber jeden glücklich machen kannst du wahrscheinlich auch nicht.
Aber ist es dann auch eine Frage des Mutes, ins Risiko zu gehen für die Clubs und zu sagen, okay, ich spiele halt wirklich mehr mit jungen deutschen Spielern, auch wenn der Erfolg sich dann nicht unmittelbar einstellt, möglicherweise?
Gut, ich denke auch immer, das ist eher das, wie der Verein es kommuniziert, weil da geht es ja auch letztlich um Jobs. Der Trainer wird gemessen am Erfolg. Und wenn der Verein sagt, okay, du musst nachhaltig arbeiten und Spieler entwickeln und wir halten an dir fest, dann glaube ich, ist das auch eine Marschroute, ja. Aber letztlich ist der Trainer halt auch in der Bredouille, wo er sagt, okay, es geht um meinen Job. Wenn ich nicht erfolgreich bin, werde ich gefeuert. Ich glaube, da geht es darum, was kommuniziert der Verein? Kann man aus der Not eine Tugend machen? Ich denke zum Beispiel, Nürnberg macht das sehr gut. Die haben viele deutsche Spieler, auch viele Junge, die in verschiedensten Situationen eingebaut werden. Und ich habe das Gefühl, dort wird gerade sehr nachhaltig gearbeitet. Von daher ist das ein positives Beispiel. Aber ja, es hängen verschiedene Faktoren daran. Und deswegen ist es einfach schwierig.
Wenn wir auf die Arbeit des Bundesstützpunktes Eishockey in Füssen blicken, den gibt es in diesem Jahr 50 Jahre. Geht man dort Ihrer Einschätzung nach mit der Zeit?
Puh, das ist eine schwierige Frage, ganz ehrlich, weil ich weiß gar nicht, was da jetzt genau die Marschroute ist. Ja, ich kann nur sagen von den ganzen Dingen, die ich halt als Spieler mitbekommen habe. Und ich denke schon, dass der DEB sich weiterentwickelt hat mit den Trainerausbildungen, mit den Nachwuchskonzepten. Ich denke, dass man da auf einem guten Weg ist. Und auch da ist es so, ich denke, alles braucht einfach seine Zeit. Ich denke, dass es eine Zeit gab, in der viel verschlafen wurde, in der wenig gemacht wurde.
Ich glaube, wann war das? Wann war diese Zeit, wo man vieles verschlafen hat, aus Ihrer Sicht?
Ja, ich denke mal so, ich war noch sehr klein, aber ich denke mal so Ende der 90er, Anfang der 2000er, wo das Bosman-Urteil fiel, wo auf einmal nur noch Ausländer in deutschen Vereinen waren, also nur noch ausländische Spieler, wo der ausländische Spieler immer dem Deutschen vorgezogen wurde und wo es eine Seltenheit war, dass ein Deutscher auch mal in dem Kader stand, wo deutsche Spieler in die zweite Liga wechseln mussten, um Eiszeit zu erhalten. Und da war es auch eher nicht so mit dem Nachwuchs bestellt. Als ich quasi 18, 19 war, 20, da war es schon eine Seltenheit, dass 20-Jährige überhaupt in einem DEL-Kader standen. Und ich denke, es kam erst so jetzt in den letzten Jahren das Bewusstsein, ja, dass man auf den Nachwuchs setzen muss, nachhaltiger arbeiten muss, dass wir international auch stark sind. Und ich denke, die Erfolge der letzten Jahre zeigen den richtigen Weg. Aber um dauerhaft diese Erfolge feiern zu können, liegt noch ein Weg vor uns.
Das heißt, der DEB ist aus diesem Schlaf aufgewacht und orientiert sich schon ein deutliches Stück stärker in der Gegenwart, beziehungsweise hat auch Visionen für die Zukunft?
Ja, davon bin ich überzeugt. Ich denke jetzt auch Patrick Reimer, der sich jetzt gerade, glaube ich, auch beim DEB ein bisschen mehr einbringen wird. In Zukunft, du hast jetzt eine Generation, die jetzt auch demnächst kommt, die sich auch dem verschreibt und die das möchte. Und ich denke, dass da auch einiges in den nächsten Jahren weiterhin vorangeht. Und ich denke, der DEB arbeitet in die richtige Richtung. Die Erfolge geben dir auch finanzielle Mittel, das muss man auch ganz klar sagen, die vielleicht vorher nicht vorhanden waren. Und diese Mittel, glaube ich, setzen sie aktuell auch sehr geschickt ein. Und von daher, denke ich, läuft da auch einiges richtig.
Wenn Sie jetzt gespielt haben und mit jungen Kollegen zusammen waren, ist das anders, als wenn Sie das rückblickend betrachten, als Sie jung waren und die anderen waren, die Großen, zu denen Sie aufgeblickt haben, die erfahrenen Spieler?
Ja, ich denke, das war alles sehr ähnlich. Ich denke, man nimmt es nur anders wahr. Als ich jung war, haben mir auch immer die Älteren geholfen, mir Sachen erklärt. Und so ist es bei mir heute auch. Ja. Man hat einen anderen Blick fürs Spiel, man weiß, was noch so alles dazugehört, um erfolgreich zu sein. Und man versucht einfach so ein bisschen positiv auf die Spieler einzuwirken. Ich denke, das war früher genauso gut wie heute auch. Ich denke, da kümmert man sich und es gibt immer Spieler, die haben mehr Spaß, nochmal den Jüngeren zu helfen. Und da wird immer aktiv auch darauf zugegangen, weil letztlich, wenn du den Jungen neben dir besser machst, machst du auch das Team besser. Und ich glaube, den jungen Spielern gefällt das auch, wenn erfahrene Spieler in ein, zwei Sätze sagen. Ich glaube, das ist auch dann so quasi, der kümmert sich um mich und das schafft einen Raum von einem Wohlfühlfaktor, sage ich mal.
Worauf ich hinaus wollte, ist, diese Generation ist anders aufgrund der ganzen Außeneinflüsse, die es gibt. Wie haben Sie das erlebt? Also ich will sagen, Konzentration, sich mit elektronischen Medien stärker zu beschäftigen, was es in Ihrer Zeit vor ein paar Jahren noch nicht in dem Maße gab. Ist trotzdem der Fokus dann da, bei diesen jungen Spielern zu sagen, ich bin Eishockey-Profi und lass mich von den ganzen Dingen nicht so stark beeinflussen?
Da ist ja jeder anders. Der eine lässt sich mehr von sowas beeinflussen, der andere weniger. Ich denke, man muss über die Jahre lernen, damit umzugehen. So die Zeit ist es halt auch sehr mediennah und sehr digital. Und da muss man auch lernen, damit umzugehen. Und ich denke, dass die Jungen da auch ihren eigenen Weg finden müssen, so wie wir auch. Aber bisher, glaube ich, machen das die Jungen sehr, sehr gut. Aber wenn es mal Sachen gibt, die klargestellt werden müssen, dann merken das die Älteren auch und adressieren das.
Kann man das als älterer Spieler dann auch machen? Also Ratschläge geben, Tipps geben in der Richtung?
Ja, auf jeden Fall. Ich denke, das wird auch erwartet, quasi auch von den Offiziellen, von den Trainern, ne, dass die Älteren auf die Jungen zugehen. Da geht es nicht immer nur mit dem Wattebauschen. Manchmal ist der Ton auch ein bisschen rauer und schärfer. Und auch das ist okay. Ich denke, wie es bei den Eltern so war, wenn eine gewisse liebevolle Strenge, glaube ich, hat noch niemanden geschadet.
Lassen Sie uns nochmal zur WM zurückkommen. Die findet seit 1930 mit der Unterbrechung während des Zweiten Weltkrieges jedes Jahr statt. Andere Mannschafts- und auch Individualsportarten richten ihre Weltmeisterschaften oft alle 4 Jahre aus. Würden Sie einen Wechsel zu einem anderen Rhythmus beim Eishockey begrüßen?
Meine persönliche Meinung ist ja. Auch einfach, weil man sagen muss, okay, jedes Jahr eine WM ist einfach wahnsinnig anstrengend. Meiner Meinung nach, weil sich deine Hauptrundenspiele hast, Champions League-Spiele, Playoffs, da kommt einiges zusammen. Und dann auch sich immer noch zu motivieren, weil du dann doch nochmal, weiß ich, ein paar Wochen unterwegs bist und die Spiele sind super anstrengend, dann ist der Sommer sehr kurz, ja, sprich von Ende der WM bis zur neuen Saison, hast nicht viel Zeit, sich zu erholen. Ich glaube, es wäre gut, wenn du, sag ich mal, ein Jahr Pause dazwischen hättest, also eine WM alle 2 Jahre, wo auch die Jungs wissen, wenn sie in eine Saison gehen, okay, dieses Jahr nach der Saison ist auch frei und man auch sich vom Kopf gar nicht damit beschäftigt, fahre ich zu der WM, fahre ich nicht, weil es auch nicht immer so leicht ist, dann vielleicht, wenn man nominiert ist, abzusagen, sagen, hey, irgendwie, man fühlt sich schlecht, wenn man absagt, aber ich fühle mich gar nicht so gut, aber trotzdem als Athlet, man will ja immer doch irgendwie das Maximum und fühlt sich dann schlecht. Ich glaube, das würde auch viel Druck von den Spielern nehmen, einfach mal zu sagen, nee, so, ich bin jetzt dabei und alle 2 Jahre vielleicht hast du dann auch immer mehr Jungs, die auch dabei sind, die auch dann sagen, okay, letzten Sommer konnte ich mich erholen und nächste Saison bei der WM greife ich wieder voll an, da will ich dabei sein. Vielleicht hat es auch eine qualitative Komponente für so eine Kaderzusammenstellung.
Sie sagen, Ihre persönliche Meinung ist ja, dass man den Rhythmus verändert. Wie wird das in Spielerkreisen diskutiert?
Ja, mit den Jungs, mit denen ich es unterhalten habe, die sind ähnlicher Meinung. Aber letztlich, es gibt auch Jungs, die sagen, die finden das klasse, jedes Jahr eine WM, die wollen da hinfahren, die finden das toll. Da gehen die Meinungen auseinander.
Noch aber gibt es diesen Rhythmus, dass die Weltmeisterschaft im Eishockey jedes Jahr stattfindet. Die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft will bei der laufenden WM in Tampere und Riga ins Viertelfinale. Wie gut ist der aktuelle Kader? Was kommt an jungen Leuten aus der DEL nach? Darüber habe ich mit dem Profispieler Frank Mauer gesprochen. Vielen Dank.
Gerne, gern geschehen. Hat mir Spaß gemacht.
Diese Sendung können Sie wie alle Sportbeiträge im Deutschlandfunk online nachhören oder das Sportgespräch als Podcast abonnieren. Ich bin Thomas Wheeler und wünsche Ihnen noch einen angenehmen Abend.